Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. Schnelles Bauen auf Kosten des Artenschutzes? Was passieren kann, wenn der Paragraph 13b aus dem Baugesetzbuch noch weitere Jahre gilt, erläutert gleich Florian Schöne vom Deutschen Naturschutzring. Außerdem im Programm: Die Schweinepest in Westpolen gefährdet Tiere, Fleischindustrie und grenznahe deutsche Regionen. Jeder Tropfen zählt. Studenten kämpfen für ein grünes Kenia. WhatsApp mit Postgeheimnis. Die E-Privacy-Richtlinie wird heute in Brüssel diskutiert. Rückrufaktion. Wer haftet im Fall des glyphosatbelasteten Honigs aus Brandenburg? Und im Verbrauchertipp geht es um die Regeln für das Miteinander, die Hausordnungen festlegen. Weil Deutschland mehr bezahlbaren Wohnraum braucht, wurde vor 2,5 Jahren das Baugesetzbuch geändert. Der Paragraph 13b sieht nun ein beschleunigtes Verfahren für Flächen vor, die sich einem Ort unmittelbar anschließen. Wenn zum Beispiel Äcker und Weiden am Siedlungsrand zu Bauland werden, wird nicht mehr ermittelt, wie sich das auf Tiere und Pflanzen auswirkt. Diese Regelung gilt vorerst bis Ende dieses Jahres, könnte aber bis 2022 verlängert werden. Umweltorganisationen kritisieren das, auch ihr Dachverband, der Deutsche Naturschutzring. Mit dessen politischem Geschäftsführer Florian Schöne bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Schöne.
Ja, hallo, guten Tag.
Was bedeutet dieses beschleunigte Verfahren fürs Bauen am Rand von Orten für Natur und Umwelt?
Ja, das ist genau das Gegenteil dessen, wozu wir uns mit allen Nachhaltigkeitsbemühungen immer verpflichten. Wir fransen die Ortsränder aus durch neue Neubaugebiete. Wir zerstören naturnahe Lebensräume, die sich ja oft gerade auch im Umfeld von Ortsrändern befinden, die auch eine hohe Erholungsbedeutung haben. Und wir leisten eben diesem Flächenfraß Vorschub, den wir ja eigentlich unbedingt reduzieren wollten.
Haben Sie oder Ihre Kollegen aus den anderen Umweltorganisationen in den vergangenen 2,5 Jahren denn schon konkrete Veränderungen bemerkt?
Ja, da gibt es zahlreiche Untersuchungen, auch wirklich von namhaften Stadtplanern und ähnlichen Akteuren, die deutlich machen, gerade die kleinen Kommunen nutzen dieses Instrument. Das sind eben gar nicht die Ballungsräume, sondern die kleinen Kommunen, die wollen sich den Aufwand sparen einer Umweltverträglichkeitsprüfung, den Aufwand sparen von Ausgleichsmaßnahmen, die sind kostenintensiv, aufwendig, bürokratisch. Und es gibt zum Beispiel Erhebungen in Bayern und Baden-Württemberg, gerade auf dem Land, 720 Anwendungsfälle in den letzten 1,5 Jahren, die dort stattgefunden haben. Also es findet eben genau da statt, wo wir es nicht wollen, auf der grünen Wiese, an den Dorfrändern und nicht in den Ballungsräumen, wo wir es bräuchten.
Es gibt also nun den Wunsch, dieses beschleunigte Verfahren bis 2022 zu verlängern. Welche Konsequenzen hätte das aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist deutlich und auch zu erkennen an dem, was wir die letzten 1,5 Jahre beobachtet haben. Es würde vor allem im Umfeld von kleineren Orten weiter genutzt werden, aus den eben von mir genannten Gründen. Verzicht auf die Umweltprüfung, Verzicht auf Ausgleichsmaßnahmen. Der Artenschutz wird dadurch massiv benachteiligt. Wir haben eben genau die Situation, dass wir diesen Flächenverbrauch, den wir ja auch gemäß Nachhaltigkeitsstrategie reduzieren wollen, befördern. Es gibt ja immer dieses wunderschöne Leitbild der Innenentwicklung in der Stadtplanung, dass man also die Dorfkerne, die Ortskerne stärkt, aber das findet dann nicht statt, weil eben günstiger Bauraum für Ein- und Zweifamilienhäuser auf der grünen Wiese gebaut wird und das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel und politisch verwerflich.
Wo könnte der Wohnraum denn entstehen?
Was wir ja brauchen, ist die gezielte Förderung des Geschosswohnungsbaus in Ballungsräumen rund um die Großstädte Stuttgart, Frankfurt, München, Berlin und so weiter. Da brauchen wir die gezielte Förderung. Aber wie gesagt, die Erkenntnisse belegen ja dieser 13b, das geht voll in die falsche Richtung. Es geht auf die grüne Wiese, in die Schutzgebietszonen auf dem Dorf, wo ja die Kosten gar nicht das Problem sind. Wir brauchen also eine gezielte Geschosswohnungsbauförderung in den Ballungsräumen und eine Innenentwicklung, die Förderung von auch Aufstockungen, aber bitte schön nicht mit diesem 13b, der eigentlich wirklich die Umweltbelange mit Füßen tritt.
Keine Umweltprüfung fürs Bauen am Siedlungsrand. Was das für den Artenschutz heißt, erläuterte Florian Schöne vom Deutschen Naturschutzring. Danke dafür.
Gerne.
18 neue Fälle von afrikanischer Schweinepest an der Grenze zu Deutschland haben die Behörden in Polen am Wochenende gemeldet. 2 gab es zuvor schon. Zäune sollen eine weitere Ausbreitung verhindern. Und außerdem wird nach der Ursache für den Ausbruch der Krankheit gesucht. Aus Polen Jan Palukat.
Weite Teile Ostpolens sind bereits betroffen, aber dass die afrikanische Schweinepest nun plötzlich tief im Westen, in der an Deutschland grenzenden Wojewodschaft Lubuskie, auftauchte, hat Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski auf dem falschen Bein erwischt. Es ist ein ernstes Problem und schwierig, weil wir nicht erwartet haben, dass diese Krankheit derart von Osten nach Westen wandern kann, nahe der deutschen Grenze, 330 Kilometer vom bisherigen Gebiet entfernt, in dem sie aufgetreten ist. Nämlich nun in 2 Landkreisen östlich von Zielona Góra, Deutsch-Grünberg, kaum 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. In dem inzwischen umzäunten und abgesperrten Gebiet wurden seit dem ersten Zufallsfund eines verendeten und infizierten Wildschweins Ende letzter Woche laufend weitere kranke Tiere aufgespürt, nun aber durch systematische Suche. Glück im Unglück für die polnische Fleischindustrie, ihre Zentren befinden sich relativ weit von hier, in Pommern oder der Region um Posen, wo laut Industrie Milliardenumsätze auf dem Spiel stehen. Aber, so Stanisław Myśliwiec, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer der Region. In der ersten Zone der Verseuchung im Umkreis von 5 Kilometern gibt es dort keine Züchter. Aber im Umkreis von 10 Kilometern, wo es zwar auch keine Schweinemast gibt, haben wir schon mehrere Verarbeitungsbetriebe. Es ist das Fleischrevier von Lubuskie und ich befürchte das Schlimmste, denn die Firmen, die die Ware aufkaufen, werden ins Zweifeln kommen. Vertreter der Branche kritisierten in einem offenen Brief an den Premierminister, die Regierung tue zu wenig gegen die Krankheit, die in Polen bereits seit Jahren grassiert. Mit Blick auf das Nachbarland Tschechien, dem es bislang als einzigen gelang, die Seuche wieder loszuwerden, fordert die Branche, die Wildschweinpopulation noch stärker einzudämmen als ohnehin schon, wo während der letzten Jagdsaisons landesweit jeweils hunderttausende Tiere geschossen wurden. Der Landwirtschaftsminister wiederum nimmt ukrainische Wanderarbeiter in den Blick. Er verdächtigt sie öffentlich, das Virus nach Westpolen eingeschleppt zu haben, etwa über weggeworfene Wurstbrote an Raststätten, über die sich wiederum Wildschweine hermachten. Die Krankheit, die für Haus- wie Wildschweine meist tödlich ist, überträgt sich nicht auf Menschen. In der Ukraine bekämpft man die Schweinepest nicht. Das ganze Land ist infiziert. Aus der Ukraine aber kommen 1,5 Millionen Wanderarbeiter nach Polen. Und sie bringen Essen mit, Wurst und Fleisch in Gläsern, wie wir das früher selbst gemacht haben, als wir in den Westen gingen. Allein in Lubuskie arbeiten 40.000 Ukrainer in der Landwirtschaft. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie das mitgebracht haben. Wie sehr es sich um ein grenzüberschreitendes Problem handelt, macht auch der Arbeitgeberverband der polnischen Fleischwirtschaft klar. Er forderte nämlich, dass die Grenze zu Deutschland mit einem Zaun abgeriegelt wird und entlang von ihr in Deutschland großflächig Jagd auf Wildschweine gemacht wird. Die Sorge, wenn die Seuche nach Deutschland gelangt und die asiatischen Märkte schlagartig kein deutsches Schweinefleisch mehr aufnehmen, dann fällt der Fleischpreis in der EU ins Bodenlose und damit auch in Polen.
Die afrikanische Schweinepest breitet sich jetzt auch im Westen Polens aus. Als Elias Muhatia und Amos Maranga Atima, 2 Studenten aus Kenia, 2016 für 3 Monate in Deutschland waren, beeindruckte sie das viele Grün hier. Seitdem wollen sie zu Hause in Kenia für mehr Büsche und Bäume sorgen. Sie gründeten einen Verein und werben dafür, Regenwasser aufzufangen und Bäume zu pflanzen. Ein Pilotprojekt gibt es schon. Bettina Rühl hat es sich angesehen.
Damaris geht 2 Stufen in eine kleine Grube hinunter, in der Hand eine leere, zerbeulte Plastikflasche. Sie öffnet den Wasserhahn, der in die Grube eingelassen ist, und schon läuft die Flasche zügig voll aus einem Tank, der 15 Liter fasst. Er steht auf dem Gelände ihrer Grundschule. Früher musste sie die 5 Liter Wasser wie alle anderen Kinder von zu Hause mitbringen.
Wie fällt Jutta von home?
Wir mussten das Wasser erst holen von einem Fluss, der 5 Kilometer von zu Hause entfernt ist. Wenn wir in der Schule angekommen sind, haben wir damit die Pflanzen gegossen und davon getrunken. Oder es wurde zum Kochen verwendet. 3 Kilometer musste sie die 5 Liter in die Schule schleppen. Sie ist froh, dass das jetzt vorbei ist. Seit wir die Tanks aufgestellt haben, können wir das Regenwasser von den Dächern der Klassenräume auffangen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir genug Regenrinnen haben, damit wir nichts mehr verschwenden. Eine perfekte Lösung findet Madrin Mwangi, die Direktorin von Damaris Schule. Die steht im Landkreis Makueni, etwa 3 Autostunden von der Hauptstadt Nairobi entfernt. Unsere Gegend ist sehr trocken. Nur während der Regenzeit haben wir heftige Regenfälle. Weil wir das Wasser bisher nicht sammeln konnten, ist es einfach versickert. Dank der Tanks konnten wir diesmal bis jetzt alles auffangen. Und für die nächsten Tage ist mehr Regen angesagt. Die Tanks verdankt die Schule 2 kenianischen Studenten, Elias Muhatia und Amos Maranga Atiba. Oder konkreter, einem Besuch der beiden in Deutschland. Der Verein Bildung fördert Entwicklung lud die beiden im Sommer 2016 für 3 Monate nach Trier ein.
The most surprising thing was how
Am meisten hat uns überrascht, wie gut Trier organisiert ist und wie grün Deutschland ist. Das hat uns wirklich beeindruckt. Wir haben uns gesagt, wenn wir nach Hause zurückkommen, müssen wir auch etwas tun. Wir müssen nach Lösungen für unsere Probleme suchen. Wir sollten nicht länger darauf warten, dass unsere Regierung sich darum kümmert. Erzählt Amos über den Anfang ihres Projektes. Wir müssen für die Idee werben, im ganzen Land Bäume zu pflanzen. Die Menschen, die in trockenen Regionen leben, könnten sich so ihr eigenes Mikroklima schaffen und dadurch Landwirtschaft ermöglichen. Sie könnten ihre Lebensmittel selbst produzieren und die Auswirkungen der globalen Erderwärmung vermindern. Noch stehen die beiden ganz am Anfang. Die Grundschule in Makueni ist ihr Pilotprojekt. Amos und Elias wollen zeigen, vieles lässt sich schon ändern, wenn man nur auffängt, was vom Himmel kommt.
Vorbild Deutschland. 2 Studenten wollen ihre Heimat Kenia grüner machen. Hinter dem trockenen Begriff E-Privacy-Verordnung steckt das Versprechen, Vertraulichkeit und Schutz der Privatsphäre zu schaffen, wenn wir im Netz kommunizieren. Eine Art Postgeheimnis also für WhatsApp und andere Messenger-Dienste. Jahrelang konnten sich die EU-Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Verhandlungsposition einigen. Nun hat die finnische Ratspräsidentschaft ein Papier vorgelegt, dem die Mitgliedsländer endlich zustimmen könnten. Auf Botschafterebene wird heute darüber in Brüssel diskutiert, was Verbände und Interessenvertreter wieder einmal Alarm schlagen lässt. Paul Vorreiter über den Konflikt und seine mögliche Lösung.
Die bisherige E-Privacy-Richtlinie legt seit 2002 fest, dass Mobilfunk- und Internetanbieter nicht einfach so, wie sie wollen, Kundendaten weiterverarbeiten dürfen. Die geplante E-Privacy-Verordnung bezieht auch Dienste wie WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger oder Skype mit ein. Das Versprechen an die Nutzer lautet, sie sollen mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre beim Kommunizieren bekommen und in der Hand haben, ob ihr Surfverhalten für Werbezwecke analysiert werden darf. Kommission und Parlament wollen unter anderem, dass Internetbrowser möglichst schon datenschutzfreundlich eingestellt sind. Also wer Safari, Internet Explorer und Co. verwendet, soll nicht erst selbst in den Privatsphäre-Einstellungen dem Datenabfluss für Werbezwecke einen Riegel vorschieben müssen. Das könnten die Mitgliedsländer allerdings nun wieder kippen. Aus Sicht der Verbraucherzentrale Bundesverband wäre damit ein Kernanliegen der Reform in Gefahr. Florian Glatzner.
Ich muss als Kunde dann weiterhin selber aktiv werden, wenn mir der Datenschutz wichtig ist und ich nicht möchte, dass ich im Internet überall nachverfolgt werde. Und unser Wunsch und auch die Vorschläge der EU-Kommission und des Parlaments gehen eben in die andere Richtung, dass ich als Nutzer erstmal per se geschützt bin und dann diesen Schutzstandard selber nach eigenem Ermessen absenken kann, wenn ich das denn möchte.
Ein weiterer Bestandteil der Verordnung betrifft das sogenannte Tracking. Also, inwieweit dürfen Internetseiten sogenannte Cookies platzieren, sodass die Nutzer passgenaue Werbung zugespielt bekommen. Ein Bereich, von dem ein ganzer Wirtschaftszweig abhängt. Etwa werbefinanzierte Nachrichtenseiten, denen der Kompromisstext zusichern will, dass es zwingend notwendig sei, Tracking zuzulassen. Die Verbraucher könnten dann erst gar nicht befragt werden. Die Online-Nachrichtenseiten dürften Webseiten und geräteübergreifend Nutzer verfolgen, ohne deren Zustimmung. Philipp Meistermann vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger liest aus dem Text hingegen heraus,
dass der Ratext uns noch nicht die notwendige Rechtssicherheit gibt. Wir befürchten, dass es zu deutlichen Ungleichgewichten kommen würde zwischen den US-Tech-Giganten, die über ihre Login-Modelle sehr einfach die Einwilligungen der Nutzer einholen können. Wir hingegen können das mit unseren offenen Webseiten nicht. Wir würden uns daher ein Modell vorstellen, in dem der Nutzer über die Datenverarbeitung deutlich informiert wird und dann die Möglichkeit hat, dem zu widersprechen.
Darüber hinaus geht es in der Verordnung auch darum, Telefonanbietern und anderen Diensten zu erlauben, die Verbindungsdaten ihrer Kunden für kommerzielle Zwecke zu analysieren bzw. pseudonymisiert weiterzugeben, zum Beispiel zu Forschungszwecken, falls Nutzer dem nicht widersprechen. Verbindungsdaten sind Informationen wie, wer hat wann mit wem von wo aus telefoniert. Provider sollen auch bestimmte Kommunikationsinhalte scannen dürfen, indem sie digitale Signaturen abgleichen. Das kann helfen, strafbare Inhalte ausfindig zu machen. Der Europaabgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei sieht darin die Möglichkeit für massenhaftes Ausspähen eröffnet.
Den Telekommunikationsunternehmen soll es erlaubt werden, unsere private Kommunikation darauf zu filtern, ob illegale Bilder darin enthalten sind. Wie verwerflich man das auch halten mag. Man muss sich mal vorstellen, dass die Post anfangen würde, alle Briefe zu öffnen, um nachzusehen, ob wir da vielleicht illegale Bilder reingesteckt haben. Das wäre doch völlig undenkbar in einem Rechtsstaat. Und genauso wenig darf das mit unserer Telekommunikation passieren.
Sollten die EU-Botschafter die noch offenen Fragen heute klären, könnten die Mitgliedsländer am 3. Dezember formell ihre Position beschließen. Dann könnten die Verhandlungen über den endgültigen Text mit Kommission und dem Parlament beginnen, was sehr zäh ablaufen dürfte. Die E-Privacy-Verordnung wurde daher schon zu Recht als der Yeti unter den EU-Gesetzen beschrieben. Keiner weiß, wann er ihn zu Gesicht bekommt und wie er aussehen wird.
Postgeheimnis für WhatsApp und andere Messenger-Dienste, Paul Vorreiter über die E-Privacy-Verordnung. Die Brandenburger Imkerei Seusing muss knapp 3 Tonnen Honig entsorgen, weil er mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat belastet ist. Ein benachbarter Landwirt hatte im Frühjahr an einem der Bienenstandorte ein glyphosathaltiges Herbizid in blühenden Löwenzahn gesprüht. Den flogen die Bienen aber gerade als Futterpflanze an. Die Aurelia-Stiftung in Berlin setzt sich für eine bienenfreundliche Landschaft und Landwirtschaft ein. Mit ihrem Vorstand Thomas Radetzky bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Radetzky.
Hallo, Frau Kuhlmann.
Welche Ausmaße hat der Fall inzwischen angenommen?
Ja, die Imkerei Seusing hat auch an einem anderen Standplatz, der 3 Kilometer weit entfernt ist von dem Acker, Honig untersuchen lassen. Die Bienen fliegen ja so weit und da hat es eine 10-fache Belastung gegeben. Oder es hat in der Gemarkung noch ein anderer Landwirt ähnlich gearbeitet. Also 2,7 Tonnen, das sind mehr als 6000 Gläser Honig, werden demnächst in der Müllverbrennung entsorgt.
Das ist natürlich ein großer finanzieller Schaden für die Imkerei. Wer haftet?
Ja, den Schaden hat zunächst mal der Betrieb zu tragen. Der Landwirt weigert sich, irgendwas zu erstatten. Er behauptet, er hat seinen Vorschriften entsprechend für sich verhalten. Niemand will dafür haften.
Sie haben als Aurelia-Stiftung früher schon ähnliche Fälle aufgedeckt. Was sagen denn oder was sagten zu dieser Gelegenheit die Behörden dazu?
Ja, wir haben 2016 schon mal in Brandenburg durch den Imker Assmann, der auch aus eigener Initiative den Honig hat untersuchen lassen, eine 100-fache Überschreitung des Grenzwertes festgestellt. Der musste auch entsorgt werden. Und es ist so, dass den Grundsätzen des Pflanzenschutzrechts folgend vor solchen wesentlichen Beeinträchtigungen ein Schutzanspruch besteht durch die Behörden. Und wir haben damals Schreiben an die EU-Kommission, an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geschrieben und die EU-Kommission hat uns daraufhin geantwortet, dass der Imker, wenn er mit einer hohen Belastung rechnet, den Standort wechseln soll. Und das ist so absurd. Die Pestizide, überall haben wir konventionelle Landwirtschaft, die Pestizide verbreiten sich über Wind und Grundwasser, das wir ja auch trinken. Überall sind sie. Wohin soll der Landwirt ausweichen? Der Imker kann gar nicht ausweichen.
Sehen Sie eine Möglichkeit für die betroffene Imkerei, sich dennoch, Sie hatten ja gesagt, die Aussichten seien nicht gut, irgendwie zu wehren?
Ja, also wir unterstützen die Familie damit, dass wir die Anwälte bezahlen. Die Aurelia-Stiftung hat ein Budget von 20.000 Euro dafür freigegeben, dass sie sich überhaupt wehren können. Die haben gar nicht das finanzielle Potenzial. Und wir haben ein notarielles Treuhandkonto eingerichtet, um auch Geld zu sammeln, dass die Familie überlebt. Weil die haben ja, in meinen Augen sind das Helden. Die haben den Kopf nicht wie alle in den Sand gesteckt, sondern den Mut gehabt, damit die grundlegenden Probleme unserer chemiegestützten Agrarproduktion aufzudecken.
Soweit Thomas Radetzky von der Aurelia-Stiftung zum Fall des mit Glyphosat belasteten Honigs einer Brandenburger Imkerei. Ihnen vielen Dank nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In seinem Privathaushalt mag es jeder für sich mehr oder weniger ordentlich. Sobald aber mehrere Parteien in einem Haus leben, bedarf es für das auskömmliche Miteinander einer Regelung, an die sich alle halten. Eine Hausordnung für alle gemeinsam genutzten Bereiche, also vom Wäschekeller bis zum Dachboden. Aber auch zum Verhalten der Bewohner gibt es darin Vorgaben, wie etwa das Einhalten von Ruhezeiten. Was darf die Hausordnung regeln und was nicht? Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Was in der Hausordnung steht, darüber kann sich jeder Mieter schon vor dem Einzug informieren, sagt Eichert Hoffmann vom Mieterverein Bochum.
Hausordnungen sind normalerweise Bestandteil des Mietvertrages und dann sind sie genauso verbindlich wie jede andere Regelung im Mietvertrag auch.
Zu den Kernpunkten einer Hausordnung, so Rechtsanwältin Stefanie Vornholz von Haus- und Grundeigentümer Bochum e.V., gehört das Putzen des Treppenhauses.
Typische Regelung bezüglich Flurreinigung ist, dass jeder Mieter den zu seiner Wohnung führenden Teil des Hausflurs zu reinigen hat.
Diese Pflicht besteht auch dann, wenn ein Mieter verreist oder erkrankt ist. In solchen Fällen müssen Hausbewohner für eine Vertretung sorgen. Wer im Erdgeschoss wohnt, hat den Hauseingang zu putzen, auch wenn dort durchweg der meiste Dreck anfällt. Im Unterschied zu früher müssen Mieter einer Parterrewohnung aber nicht mehr allein im Winter Schnee schippen, sondern daran haben sich reihum alle Mieter zu beteiligen. Festgelegt sind in einer Hausordnung außerdem die Ruhezeiten. Und zwar mittags zwischen 13 und 15 Uhr sowie nachts von 22 bis 7 Uhr morgens. Verbindliche Vorgaben, ergänzt Stefanie Vornholz, gibt es auch für die Nutzung von Gemeinschaftsräumen.
Waschküche gehört dazu, Trockenkeller, Dachboden, wann wer Wäsche aufhängen kann in den gemeinsamen Räumlichkeiten. Das sind typische Regelungen. Regelungen zum Außenbereich, wie mit Gärten umzugehen ist, wer wann nutzen darf.
Hausordnungen dürfen aber nicht gegen geltendes Recht verstoßen oder die Mieter in ihrem Persönlichkeitsrecht zum Beispiel mit einer zeitlich begrenzten Besucherregelung einschränken, betont Eichert Hoffmann.
Es ist grundsätzlich so, dass der Mieter das Hausrecht in seiner Wohnung hat. Das heißt, ein Mieter darf selbstverständlich 24 Stunden rund um die Uhr Besuch bekommen.
Ebenso wenig kann ein generelles Dusch- oder Badeverbot nach 22 Uhr verordnet werden, da das gegen den vertragsgemäßen Gebrauch einer Wohnung verstößt. Eichert Hoffmann.
Zum vertragsgemäßen Gebrauch einer Wohnung gehört selbstverständlich, dass der Mieter zu jeder Tages- und Nachtzeit baden oder duschen kann.
Verstößt ein Mieter wiederholt gegen die Hausordnung, etwa durch Lärmbelästigung, kann er vom Vermieter abgemahnt werden. Aber auch dann, wenn er seiner Pflicht zur Reinigung des Treppenhauses nicht nachkommt, sagt Rechtsanwältin Vornholz.
Bei unterlassener Flurreinigung kann das auch dahin gehen, dass Kosten auferlegt werden für die durchzuführende Flurreinigung.
Aber nicht nur in Mietshäusern können Hausordnungen ein auskömmliches Miteinander regeln, sagt Stefanie Vornholz.
In Eigentümergemeinschaften kann eine Eigentümergemeinschaft sich selbst eine Hausordnung geben. Beschlusskompetenz besteht entsprechend, müsste ein Beschluss in der Eigentümerversammlung herbeigeführt werden.
Das empfiehlt die Anwältin vor allem für den Fall, wenn ein Eigentümer seine Wohnung vermietet. Denn dann handelt es sich um zwei unterschiedliche Rechtsverhältnisse unter einem Dach. Und da muss Klarheit bestehen.
Die Hausordnung, das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Schwerpunktthema bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag ist gleich der Parteitag der CDU in Leipzig. Und mit diesem Hinweis geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.